Trailer habe ich extra rausgesucht. Das ist normalerweise der Trailer für die Thüringer Journalistenrunde und das ist häufig Martin Debes und diskutiert, tauscht sich aus mit Kolleginnen und Kollegen. Und heute tausche ich mich aus auch mit einem Kollegen, einem Chefredakteur der Tageszeitung, und zwar die Thüringer Allgemeine. Die Rede ist von Johannes Maria Fischer. Schönen guten Tag, Herr Fischer, ich grüße Sie.
Herr
Fischer.
Auch nochmal guten Morgen, Herr Rose.
Sie sind ab und zu mal im Fernsehen, Sie sind aber seltener im Radio. Sie sind eher der schreibende Mensch. Stimmt das?
Naja, also bevor ich nach Thüringen kam, hatte ich eine regelmäßige Sendung mit Radio 1. Da war ich auch relativ oft im Radio.
Wie regelmäßig?
Einmal im Monat.
Einmal im Monat. Mhm. Ist es was anderes, Radio zu machen, als zu schreiben? Oder muss man da einfach nur kurz umswitchen und dann geht's?
Nee, ist schon was ganz anderes. Es sind natürlich vergleichbare Inhalte. Wir interessieren uns beide für Kultur und Gesellschaft in gesteigertem Maße. Aber schriftlich etwas zu formulieren, dann geht es gerade bei der Tageszeitung, beim Papier ja auch darum, Bild und Text noch miteinander in einen schönen Einklang zu bringen oder in einen attraktiven Einklang, sage ich mal. Das ist dann nochmal was ganz anderes. Zusätzlich, wenn ich jetzt hier bei Radio Frei bin, kommt noch dazu, dass wir live sind. Du hast natürlich beim Schreiben immer Denkpausen. Hier musst du fixer sein.
Man muss natürlich sofort darauf reagieren, gerade wenn drei Leute im Studio sind. Lassen Sie uns mal bei der Zeitung bleiben. Da scheint sich einiges zu tun. Sie sagen, eine Zeitung muss attraktiv sein, dann muss ich also das Erscheinungsbild und die Optik, das muss ich alles irgendwie ergänzen. Da habe ich das Gefühl, dass ich mir mit einiges tue. Also wenn ich Ihre Zeitung anschaue, dann ist in den Wochenendausgaben immer unheimlich viele bunte Bilder. Da sind, also ich habe jetzt mal hier zwei, die letzte und die vorletzte. Und da ist die Hälfte der Zeitung mit bunten Bildern und so ein dreifach, wie nennt man das? Gibt es sicher einen Fachbegriff dafür, aber die Hälfte der Seite ist mit Bildchen voll. Ähnliches entdecke ich bei der Taz, die hat auch ihr Layout geändert, selbst das Neue Deutschland, wie sollen die Ihnen das was sagt? Das ist eine sozialistische Tageszeitung. Und selbst die hat in den Wochenendausgaben, fummelt die mit Bildchen rum und so weiter. Die Sonntagszeitung macht das ja schon länger. Gibt es da neue Beraterfirmen, die sagen, ihr müsst bunter werden und müsst das euer Layout ändern? Was ist denn das für ein Trend?
Ja, mögen Sie Bilder oder eher weniger? Das klingt so ein bisschen
sehr clever, mit einer Gegenfrage zu antworten.
Ich sagen, ich beantworte die gerne. Beantworte die Frage gerne, aber es kam so ein bisschen raus. Also die Hälfte ist es natürlich nicht. Es ist vielleicht tatsächlich, wir haben am Wochenende mehrere Ankündigungen, das erfüllt den Sinn. Also es sind drei Fotos, mit denen wir Geschichten weiter hinten ankündigen. Wir nennen die Teaser.
Das sind die Teaserbilder.
Genau. An sich wird tatsächlich die Wahrnehmungs- und Rezeptionsgewohnheiten verändern sich. Und in der Tat werden die Menschen optischer, wenn man das so sagen will, reagieren schneller auf Optik als früher. Hat sehr viel natürlich mit der Internetkultur zu tun, die Wahrnehmungs- und Rezeptionsverhaltensweisen verändern. Dass Bilder bunt sind in der Zeitung, das ist schon ein bisschen länger her, das geht ja schon seit, zwei Jahrzehnten oder sowas. Aber in der Tat versuchen wir, das hat was mit dem Gesamtkonzept zu tun. Also wir müssen viel stärker auf die Storys gehen mit einer gewissen Dramaturgie, also Geschichten, die fesseln, die spannend sind. Das heißt nicht, dass wir von den Nachrichten komplett weggehen. Natürlich, wir sind eine Lokal- und Regionalzeitung, dafür sind Nachrichten sehr, sehr wichtig. Straßensperrung, wann fängt sie an, wann hört sie auf, wann ist das Fest, welcher Stadtratsbeschluss, das alles beliefern wir natürlich nach wie vor. Aber darüber hinaus müssen wir viel stärker auf Geschichten gehen. Und Geschichten, da entstehen Bilder im Kopf. Und deswegen arbeiten wir auch stärker mit Bildern im Print, online sowieso, da fahren die Leute sowieso sehr schnell viel auf Bilder ab, aber auch im Print, dass wir uns viel stärker als früher überlegen, wie können wir das optisch gestalten. Dabei kommt es gar nicht darauf an, viel zu machen. Das ist vielleicht manchmal ein Missverständnis, sondern es geht mehr darum, ein passendes Bild zu finden und auch einen passenden Bildausschnitt, vielleicht einen Freisteller zu machen, eine Grafik zu machen. Wir haben jetzt eine Grafikserie, wo wir einmal in der Woche irgendetwas aus Thüringen groß erklären auf einer ganzen Seite. Das ist eine Grafik, die guckst du dir nicht einmal an wie eine Balkengrafik, sondern du vertiefst dich da rein. Wir haben das letzte Mal, wie entsteht ein Gesetz? Da kannst du eine Stunde dran arbeiten mit dem Kopf. Und also das heißt, wir tun in der Tat, das haben Sie richtig schon gesehen und gesagt, wir tun tatsächlich stärker mit optischen Elementen arbeiten. arbeiten, die müssen aber mit den Texten ineinander greifen. Mhm.
Da sind Sie ja nicht die Einzigen, das wollte ich ja deutlich machen, dass das alle anderen Zeitungen auch machen, massiv seit in den letzten Monaten. Mhm. Es gab einen riesen Aufschrei, als die FAZ plötzlich bunt wurde und die Graf, also man konnte sich darauf verlassen, also das FAZ, da habe ich also Artikel fertig lesen und selbst die haben umgeschwenkt und das Erfolgskonzept der Wochenzeitung lässt sich ja auch nicht leugnen, kann man den Abozahlen sehen, dass also die Zeitung, auch die täglichen Blattmacher ja immer mehr auf die Wochenendausgaben setzen. Mhm. Werden wir in einigen Jahren, vielleicht in 10, nur noch Wochenzeitung haben und die klassische die gedruckte Tageszeitung nur noch ein Relikt bleiben?
Das glaube ich nicht, aber der Trend ist schon ist genau so, wie Sie sagen. Ich glaube schon, dass es vermutlich in den nächsten 5 Jahren vielleicht schon oder 10 Jahren an der einen oder anderen Stelle in Deutschland Zeitungen kommt, die vielleicht nur noch 3-mal in der Woche. Das wird in Thüringen ganz bestimmt nicht der Fall sein, weil wir eine sehr hohe Auflage
haben.
Sagen
Sie jetzt so.
Gehe ich mal von aus. Aha. Also ich kann nicht in die Zukunft gucken, wie keiner von uns, der wir hier in dem Raum sind. Aber ich gehe mal davon aus. Es wird aber einzelne Gegenden geben, wo die Bevölkerung nicht so dicht ist, wo sich tatsächlich Tageszeitungen überlegen werden, ob sie noch jeden Tag die Zeitung an Briefkasten bringen können. Das wird auch, das ist sehr teuer, weil da lange Wege zurückgelegt werden müssen. Das ist nicht wie in der Stadt, sondern in ländlichen Räumen sind da Kilometer. Und es gibt Häuser oder Siedlungen, wo wir sozusagen, wo ein Verlag manchmal 4-mal so viel bezahlt, als er reinbekommt, nur um die Zeitung dorthin auszutragen. Also das wird immer komplizierter. Da wird natürlich auch das Digitale eine Rolle spielen. Also so eine Kombination, wie es auch in vielen anderen Ländern, in Skandinavien oder auch auf dem amerikanischen Kontinent immer mal wieder häufig passiert, dass eine Kombination gemacht wird aus stärkere digitale Engagement auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Zurücknahme vom Paper, von dem Print. Entweder einmal die Woche oder 3-mal die Woche oder sowas.
Sagt Johannes Fischer, er ist Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen und ein Mann, der schon auf E-Paper, also im PDF-Format, umgeschwenkt ist und dann doch wieder zur gedruckten Tageszeitung zurückgekehrt ist, ist Jochen Fasko, Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt. Weil eine Zeitung, da kann man sagen, gibst mir mal das Feuilleton rüber oder reich mir mal den Sportteil beim Frühstück. Ist ja auch ein Stück Kulturgut, eine gedruckte Zeitung, Herr Fasko, oder?
Ja, natürlich. Erstmal hallo und guten Morgen. Ich glaube aber, das ist nicht ganz richtig, dass ich zurückgeswitcht bin zum Paper.
Haben Sie mir irgendwann mal gesagt, dass Sie dann doch wieder zur gedruckten, jetzt doch wieder...
Ich habe gerade überlegt, als ich Herrn Fischer zugehört habe, wann ich letztes Mal eine Zeitung, eine Zeitung gekauft habe.
Papier nennt sich das
Papier. Zeug. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Es ist wirklich lange, lange her. Erstens deswegen, weil ich den Vorteil habe, Pressespiegel und anderes natürlich auch beruflich bedingt zu haben. Das ist in der Regel Papier, aber auch als PDF. Aber auch, weil ich und deswegen auch selbst nicht jetzt groß Zeitungen kaufe. Aber selbst wenn ich unterwegs bin, bin ich mittlerweile nur noch über online in die Zeitschriften und Zeitungswelten verbunden. Ich habe zum Beispiel eine App, mit der ich glaube, um die 200 Zeitschriften lesen kann, sodass ich also auch meine 4, 5, 6 Zeitschriften, die ich in der Regel im Monat lese, mittlerweile auch über eine App lese. Und das ist halt was Tolles.
Das ist ein sehr großes Tablet. Also hier so ein normales
Tablet. Dadurch, dass ich augenbezogen vielleicht das sehr groß ziehen kann, das ist ja auch für Ältere manchmal gar nicht schlecht, ist es sowas von bequem. Und das Tolle ist übrigens, dass ich Artikel sofort auch weiterschicken kann mit einer Anmerkung. Mhm. Das kann ich müsste ja bei der Zeitung ausschneiden, kopieren oder ein Foto machen und wegschicken. Das ist sowas von klasse, dass ich einem Kollegen oder einem Freund das schicken kann oder meinem Sohn oder meiner Ehefrau und sagen, das interessiert dich doch vielleicht, guck dir das mal an.
Sie reden aber jetzt von E-Paper, das heißt von der klassisch gestalteten Zeitung, die als elektronisches E-Paper, steckt ja das Wort Papier noch drin, in dem Fall ein PDF oder ein anderes Format, die praktisch eigentlich für den Druck gemacht ist. Das lesen Sie, nicht die Online-Artikel.
Ich muss ehrlich sagen, so gesehen bin ich noch old-fashioned. Ich lese lieber und gerne das PDF-Papier, blättere auch auf dem Gerät um.
Das ist auch schön,
weil ich, weiß, ich habe...
Deswegen Kulturtechnik.
Also natürlich, ist genau absolut wahr. Ich habe ja früher auch mal bei der Zeitung gearbeitet, auch mal ein bisschen auch Fotos und Artikel geschrieben und ich weiß, was für eine Mühe es ist, auch eine Seite zu kreieren und was man da auch nachdenkt und wie man die Blickfänger schafft und so weiter. Und irgendwie ist das für mich eine besondere Freude zu sehen, wie manchmal halte ich das iPad dann auch quer, um einfach diese Doppelseitenwelten, gerade in der TA ist es ja auch so, zu sehen und mich daran zu freuen und dann auch ein gut Stück das auch für mich aufzuheben übrigens.
Die gelesen, also viel Zeitung, nochmal zu dem, weil mir Fischer sagt, naja, mit den, wird vielleicht dreimal die Woche kommen. Wie sehen Sie die Zukunft der Zeitung, der gedruckten Zeitung oder auch des Tagesjournalismus? Das ist ja, geht ja online alles relativ schnell. Wird der Trend dahin gehen, Wochenzeitungen, die wir bekommen, wo die Journalisten, die in der Regel gut sind, Sachen einordnen, sich auch Zeit nehmen und dass ich weiß, okay, ich muss nicht am nächsten Tag darauf reagieren, ich muss nicht der Hatz, den Hatz und der Schnelligkeit mitmachen, sondern ich weiß, ich habe ein paar Tage Zeit, um in Ruhe einzuordnen und dann am Wochenende möglicherweise auch die Zeit zu haben, die Zeitung zu lesen.
Ich glaube, das sind so, wie Herr Fischer schon sagte, sind 3-4 Entwicklungen, die parallel laufen. Das eine ist, dass Zeitungsmachen viel Geld kostet und man natürlich auch, wenn es geht, bei den Verlagen versuchen muss zu sparen. Das ist aber bei allen Medienakteuren so. Das zweite ist, dass die Menschen in einer unglaublich schnelllebigen Zeit leben. Aber das ist
nicht rechtlich Nutzung. Also
richtig, aber die kämpfen ja gerade, weil sie sollen zwangsgespart werden und versuchen, ihr händeringend das Gutstück, ich sag mal, in nicht so schlimme Entwicklungen zu bringen. Das zweite ist, dass die Menschen in unglaublicher Schnelligkeit zumindest gefühlt leben, dass die Globalisierung, die Arbeitswelt, vielleicht auch diese ganze neue Form der Kommunikation, WhatsApp, Twitter, Facebook und so weiter, und man da gar nicht mehr sich die Zeit nimmt, groß einzusteigen. Man ist sehr schnell beim Bewegtbild, beim Foto, bei der Überschrift nur. Und das ist schade, weil es auch Gefahr beinhaltet, dass man plötzlich auch demokratisch ein bisschen verwahrlost. Das Dritte
Was meinst ist, demokratisch verwahrlost?
Naja, wenn ich mich nur darüber informiere, weil ich mal kurz durchklicke bei Spiegel Online oder bei der TA, was dann so gerade los ist. Ich kenne Leute, das sind promovierte Akademiker aus Erfurt, die mir sagen, sie wollen gar nicht mehr die Zeitung lesen, ihnen reicht so ein bisschen das, was man so mittlerweile, es gibt ja Bezahlschranken, aber was man so irgendwie im Netz findet, wo ich dann denke, das kann doch wohl nicht sein. Wie willst du wissen, was im Stadtrat los ist? Wie willst du wissen, welche Diskussionen gerade stattfinden? Und das ist eigentlich unvorstellbar, aber es gibt Leute, die sagen, nö, mich interessiert mehr so die Welt draußen und das Erfurt, dafür muss ich nicht abonnieren. Also so das. Und demokratisch verwahrlost meine ich damit, dass man sich relativ schnell Meinung bildet, dass man gar nicht mehr so sehr Lust hat, sich mit der Sache intensiv zu beschäftigen. Und vielleicht, das ist ja auch eine Theorie, die immer mehr, zwar ein bisschen bröckelt, aber immer mehr noch eine Rolle spielt, in seiner eigenen Welt das liest, das hört, was man lesen, hören will im Netz gerade. Und das sind ja diese Algorithmen, die mir genau das liefern, was ich auch quasi immer wieder angeklickt habe. Und irgendwann glaube ich, dass die Welt so ist. Und dann bin ich plötzlich irgendwo, ich sage jetzt mal, medial verwahrlost, ich habe keine wirklichen Wurzeln und schaue so ein bisschen in meine Spiegel, die ich mir selbst aufgebaut habe.
Sie reden von dieser Meinungsblase, von dieser Blase, wo sich selbst alles bestätigt. Ist das aber nicht ein normaler sozialer Akt, dass ich mir Leute suche, Freunde suche, die ähnlich ticken, mit denen ich ähnliche Werte teile, denen ich so einen Flow habe, man muss es ja nicht gleich Weltanschauung nennen, aber zumindest irgendwas teile, und das heißt ja immer Abgrenzung. Das ist ja auch ein sozialer Akt, Distinktion, dass ich sage, ich will mit denen nichts zu tun haben und dieser Gruppe gehöre ich mich, also fühle ich mich zugehörig. Ist das nicht was ganz Normales?
Also ich denke, es hat sich nochmal deutlich verändert durch die digitale Welt. Wenn ich früher am Stammtisch mit meinen Kollegen diskutiert habe oder beim auf dem Fußballplatz, während die Kinder spielen und vielleicht kämpfen um das nächste Tor, und dann habe ich natürlich eher Leute um mich herum, die vielleicht ein Gutstück in meiner Welt auch da sind und die ähnliche Gedanken haben. Aber wenn ich plötzlich nicht mal mehr eine Zeitung lese, wenn ich nicht mehr den Spiegel oder auch vielleicht die Tagesschau so konsumiere, wie man es früher gemacht hat, vielleicht sogar glaube, dass das gar nicht mehr stimmt, was da drin steht, dass alles manipuliert ist, und ich mich mit 3, 4, 5, 7, 8 Meinungen, die vielleicht aber verstärkt werden durch andere, glaube, in einer Welt zu bewegen, dass das alles stimmt, dass die alle lügen oder dass der Staatsfunk manipuliert sei und so weiter, dann bin ich relativ schnell so abgedriftet. Das heißt nicht, dass ich unbedingt nur noch mit diesen Meinungen mich umgebe, aber ich werde immer wieder verstärkt. Das ist wie wenn ich in die Kneipe gehe und mir der Einzelne, der genau meine Meinung hat, auf die Schulter klopft, aber jetzt wird dieses Schulterklopfen quasi verzwanzigfacht. Und so gesehen ist es schon eine Gefahr, aber ich bin nicht einer derjenigen, die sagt, dass diese Filterbubble, dass dieses Bild, dass da so eine Blase ist, dass die quasi allumfassend ist. Es gibt auch neue Untersuchungen, die sagen, so massiv geht nicht man auf die Meinungsbildung nur mit dem Internet und mit dem Netzwerk ein, aber es hat eben auch einen Anteil. Und wenn ich das andere nicht mehr habe, keine Zeit, keine Zeitung, dann aber bloß noch meine Selbstbestätigung, dann ist es langsam gefährlich. Und dann beginnt auch ein Stück Demokratie zu wackeln.
Fangen wir nicht an, jetzt hier zu dramatisieren, Herr Fischer. Kann es sein, dass es vielleicht auch nur sichtbarer wird, dass es schon immer Leute gab, die sich nicht für Politik vermeintlich interessiert haben, wo eigentlich alles Politik ist, aber die sagen, das, was die da oben machen, ich bin doch der kleine Mann, ich interessiere mich nicht für Politik. Ist es nicht nur sichtbarer geworden, ist es vielleicht nicht eher so, dass es Leute sich gerade interessieren durch das Netz, durch die unglaubliche Möglichkeit, sich jederzeit umfassend zu informieren, die dann ihre Meinung sagen und wir als elitäre Medienmacher sagen, na die bestätigen sich doch nur selbst. Ist das wirklich so dramatisch, jetzt wie Herr Fasko beschreibt?
Dramatisch ist, ohne das jetzt positiv oder negativ zu werten, ist, dass wir wirklich in einem, meiner Meinung nach, in einem großen gesellschaftlichen Umbruch leben. Der hat aber nicht gestern angefangen. Das fing schon viel, viel früher an und das geht auch eine ganze Weile. Ich glaube, da muss man schon ein paar mehr historisch denken, als dass man sagt, ach, seit gestern ist alles schlimm oder seit der letzten Bundestagswahl oder was auch immer.
Was meinen Sie mit historischer Umbruch?
Ich glaube, dass sich die Gesellschaft tatsächlich stark verändert. Es ist schon so, wie Sie sagen, Herr, dass es natürlich immer Leute gegeben hat, die sich für Politik nicht interessieren, die an Verschwörungstheorien glauben. Das war auch vor 20 Jahren so. Jetzt gibt es, und das hat Herr Fasko richtig gesagt, halt viele, viele Lautsprecher. Du hast viele Möglichkeiten, dir zig Informationen, auch falsche Informationen zusammenzusuchen, die in dein Weltbild irgendwie passen und dich bestätigen. Das ist so. Auf der anderen Seite kannst du selbst auch kommunizieren. Das war tatsächlich anders. Da hat man dann eher in der Kneipe geschimpft, jetzt schimpft man eben im Internet und oft anonym. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass der Mensch, der gerne schimpft, aber anonym bleiben will, viel mehr Möglichkeiten hat als früher. Also wir merken das zum Beispiel, dass hässliche Kommentare online ab einer gewissen Uhrzeit, also da ist der Feierabend schon ein paar Stunden, da sind vielleicht die ersten Bierchen getrunken und dann geht's los, dann fangen die Aggressionen an oder da wird mal die Wahrheit gesagt, in Anführungsstrichen.
Rotweintrinker, die trockenen Rotwein, können auch aggressiv werden. Das sind nicht nur die Biertrinker am Stammtisch.
Ja, also es muss jetzt nicht mit Drogen zusammenhängen und mit Alkohol oder so, aber da könnte es einen Zusammenhang geben. Also das ist ist schon so, dass die Leute tatsächlich, was ich auch bemerke, viel aggressiver sind als früher. Auch so Sachen wie Höflichkeit oder sowas, das geht zurück. Das ist nicht nur mein Empfinden, das sagen auch Soziologen und Leute, die das untersuchen. Woran das liegt, mögen schlauere Leute bewerten als ich, die sich da mehr vom Fach sind, Psychologen, Soziologen. Aber ich kann schon feststellen, dass es so ist, bis hin zum Straßenverkehr.
Aber wir können ja mal über den dünnen Firnis der Zivilisation reden. Ich habe gelesen, Sie waren auch mal im Kosovo. Sie haben sich also an Orten umgeschaut, wo nicht aus heiterem Himmel, aber doch mitten in Europa ein Krieg ausgebrochen ist zwischen Leuten, die wie hier in Deutschland friedlich zusammengelebt haben, übrigens unterschiedliche Religionen. Also dieses Jugoslawien ist natürlich auch durch Ideologie zusammengehalten worden, aber dass da mal so ein Krieg ausbricht, war ja schwer zu denken. Und das ist ja irgendwie 20 Jahre erst her in diesem Europa. Wie dünn ist der Firnis der Zivilisation auch in Westeuropa oder gerade in Deutschland? Da kann man schnell sagen, die da unten, die schlagen sich die Köpfe ein, das könnte bei uns niemals passieren, weil wir sind ja so zivilisiert. Wenn Sie beschreiben, was gerade an politischer Stimmung da ist, habe ich manchmal auch in Momenten, wo ich ein Glas Rotwein getrunken habe, denke, oh, das könnte doch eigentlich hier auch passieren. Dann sagen Sie, bleib mal ruhig. Wie sehen Sie das?
Also Gelassenheit ist sicherlich eine gute Eigenschaft, aber ich glaube auch, dass sie sehr dünn ist. Das habe ich aber schon immer geglaubt. Vor allen Dingen sagen wir mal nach dieser Wende nach 1990, wo wirklich alles nochmal wo man gesehen hat, alles kann sich sehr schnell verändern. Das hat bei mir auch eine Veränderung in meiner Einstellung bewirkt und seitdem glaube ich schon, dass diese Zivilisationsschicht ist sehr, sehr dünn und das kann sich schneller ändern, als man vielleicht überhaupt gucken kann und wahrnehmen kann. Man ist sich immer so sicher, dass alles so weiterläuft, aber auch gerade durch meine Reisen in Kriegs- und Krisengebieten habe ich bemerkt, der Großteil der Welt ist überhaupt nicht sicher. Die meisten Menschen leben in permanenter Unsicherheit, lachen trotzdem. Viel in existenzieller Not. Sie haben mit gesundheitlichen Kriegsschäden zu tun und das ihr Leben lang bis zum Ende, weil es ein Arm, der ab ist, der wächst nicht wieder ran. Und traumatisierte Kinder habe ich gesehen. Also alles
die
das.
Die Verletzungen im Kopf, die sind ja, also jetzt die psychische Natur, die sind natürlich auch noch schwerer zu heilen.
Vermutlich. Die sieht man nicht. Ne? Da kann man nichts dran nähen, da kann man keine Pillen schlucken. Da kann man auch, aber es ist wirklich schlimm, man kommt nicht richtig ran. Und ich glaube, wir sollten uns nicht so sicher sein. Und meine Hoffnung ist immer, deswegen mache ich auch diesen Job, dass man für meinen Teil, ich kann schreiben, ich kann recherchieren, ich kann versuchen zu analysieren bestimmte Situationen, das mache ich seit Jahren und Jahrzehnten, dass am Ende die Kraft der Aufklärung irgendwo dann doch immer wieder obsiegt. Das ist das, was ich für meinen Teil dagegen tun kann, gegen, sagen wir mal, wachsende Nervosität. Aber ich glaube tatsächlich, da bin ich voll mit Ihnen einer Meinung, diese Zivilisationsschicht ist dünn, deswegen muss man sie sehr schützen.
Sie sagen wachsende Nervosität, Angst. Ich würde sogar noch weitergehen, dass Menschen, die Ungleichheit oder Menschenverachtung, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, die ja auch unter der Decke schmort. Wir haben es jetzt wieder im Thüringen-Monitor gesehen, oder jedes Jahr könnten die Zahlen einen erschrecken. Dann ist die Arbeit, wie Sie sie beschreiben, also Aufklärung, Bildung wichtig. Herr Fasko, das sind ja so die Kernpunkte für eine Gesellschaft, ist natürlich Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, aber Bildung und Aufklärung. Das ist eigentlich der Kernpunkt. Müssen wir darüber nicht intensiv streiten und leidenschaftlich sagen, Leute, wir brauchen Aufklärung, wir brauchen Bildung?
Ja, ich habe vorhin gesagt, es gibt ja so 3-4 Entwicklungen, und das eine ist die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in der Medienwelt, das andere ist diese Schnelligkeit, und das dritte ist, es wurde auch eben gesagt, diese wachsende Unsicherheit, dieses mangelnde Vertrauen, diese große Veränderungswelten, die wir haben, die wir übrigens nur erfassen können mit Bildung und die wir nur dann auch ein gut Stück kreativ, positiv nutzen können und damit umgehen, wenn wir wissen und eine Ahnung haben, was da passiert. Aber viele Menschen erleben das, was Herr Fischer gerade sagt, diese neue, große, auch schon seit Jahren, Jahrzehnten jetzt schon fast, Entwicklung der Mediatisierung unsicher. Wir kriegen mittlerweile immer wieder gesagt, dass sich Arbeitswelten verändern und dass Arbeitsplätze wegfallen, substituiert werden durch vielleicht auch Roboter oder Künstliche Intelligenz. Übrigens bis hin in die Akademikerberufe. Wir kriegen mit, dass plötzlich jemand sagt, ja, Omnibusfahrer kannst du nicht mehr werden. In ein paar Jahren fahren diese Dinger selbstständig. Auch die Autos sollen demnächst, und werden in Amerika ja schon so verkauft, selbstständig fahren und. Das ist jetzt, dazu kommt noch völlige Veränderungen im Bereich von Einkaufsverhalten und so weiter. Die Menschen werden also unsicher. Was ist noch für ein sicherer Beruf? Was kann ich den Kindern noch empfehlen? Habe ich noch über das Geld? Wird die Rente sicher sein? Und. Und in dieser Unsicherheit, die natürlich auch dann ein gut Stück projiziert wird in bestimmte vielleicht politische Entwicklungen, wo man dann auch sehr schnell rückgreift auf Heimat oder auf Verbundenheit und auch vielleicht bestimmte Strukturen gerne wieder hätte oder auch Parteien wählt. In dieser Phase braucht man Aufklärung und muss man auch Bildung betreiben und muss Schule, muss aber auch Elternhaus, muss jeder selbst sich klar machen, was da passiert. Dieser Begriff, Fachbegriff der Mediatisierung steht ja mittlerweile wie die Industrialisierung und auch früher die Erfindung der Schriftwelt, Gutenberg, so in dieser Tradition eine riesige Epoche, neue Welten zu entwickeln und Neues zu bringen, aber auch anderes. Bis hin, dass man jetzt schon sagt, dass das bedingungslose Grundeinkommen, über das wir vor 10, 5 Jahren diskutiert haben, in ein paar Jahren wahrscheinlich sicher sein wird, wenn viele Leute keine Arbeit mehr haben. Und wenn es so ist, dass eine Gesellschaft sich verändert und wir nicht haben wollen, dass sie plötzlich sehr stark in eine politische Richtung treibt, dann braucht man Medienbildung, man braucht Bildung, gesellschaftspolitische Bildung, man muss Verständnis schaffen, auch keine Ängste schüren, und es braucht übrigens auch Politik, die sich um sowas kümmert. Ich war völlig baff, muss ich sagen, dass bei dem großen Szenario, sage ich mal, zwischen Herrn Schulz und Frau Merkel das Thema Digitalisierung keine Rolle spielte. Das ist eine der großen Fragen der nächsten Jahrzehnte. Und so gesehen muss Politik, aber muss auch zum Beispiel auch Zeitung, können wir als Medienanstalten mit unserer Medienbildung, können wir jeder unsere Anteile haben. Und ich glaube, das Allerwichtigste der nächsten Jahre in dieser Medienwelt wird sein, dass man vertrauenshafte Personen hat, Ankermedien hat, denen man vertraut. Das kann die TA sein, das kann auch der MDR sein, ZDF und andere. Und wenn man weiß, dass Herr Fischer zum Beispiel wie heute wieder auf der ersten Seite was kommentiert, dann kann ich mich dran reiben, aber ich weiß, da ist einer, der hat das durchdacht, und dem kann ich zumindest ein gut Stück folgen oder mich mit Argumenten auseinandersetzen. Das wird immer mehr eine Bedeutung haben.
Dann gehen wir mal zu dem Leitartikel von der heutigen Ausgabe der Thüringer Allgemeinen. Da schreibt Johannes M. Fischer über das Treffen der Burschenschaften, und da würde ich jetzt mal davon weggehen. Er schreibt von geschützten Räumen, von Trutzbogen, Oasen und Asylen und von Wagenbogen. Jeder Mensch hat das ja. Also das ist ja, kann ja wertfrei sein, ein Asyl, eine Trutzburg, eine Gemeinschaft, ein Schutzraum. Ich habe das schon mal angesprochen. Was ist Ihr persönlicher Schutzraum, ihre Trutzburg, ihre Wagenburg, ihr Ding, da will ich nicht, dass der Rose da jetzt Fragen stellt, dass mir irgendeiner von den, also was ist also ihr persönlicher Schutzraum, den ja jeder Mensch braucht?
Also ich würde mal, gib mal einen, die Redaktion ist es vielleicht ein Stück weit, auch wenn einem das gar nicht so bewusst ist, aber man kehrt ja immer wieder dorthin zurück und verbringt auch die meiste Zeit seines Lebens, also der ganze journalistische Raum, auch meine Bücher, ich lese tatsächlich noch, sogar auf Papier, sowohl auf Papier als auch digital. Ich habe mehrere Bücher im Moment. Ich habe mir nochmal sehr alte Bücher rausgenommen, die 100 Jahre alt sind, zum Beispiel Krakauer, um einfach nochmal ein bisschen Journalismus von früher zu verstehen. Und ich glaube, das sind, so alt ist er gar nicht. Ich wünschte mir manchmal, wir hätten mehr Krakauer und mehr Tucholsky, als wir es haben.
Also Sie sind ein Parallelleser, aber ich habe Sie unterbrochen. Also was ist die Redaktion ist Ihre...
Ja, es gibt auch dann
Ihr Schutzraum, Ihre Trutzburg.
Sicherlich. Also das ist schön, dass Sie einem die Arbeit sozusagen sogar als Schutzraum dienen kann oder als Oase. Natürlich sind es Freunde, Freundeskreise. Und mein ganz individueller, persönlicher Schutzraum ist, ich gehe immer mal wieder gerne tauchen. Und sobald, also Geräte tauchen, sobald man unter Wasser geht, ist die Welt anders. Alles fällt ab.
Zur Erklärung, was ist Gerätetauchen, dass man sich das vorstellen kann?
Also das heißt, du hast eine Flasche auf dem Rücken und bekommst über die Flasche Sauerstoff.
Also Sie müssen nicht Luft anhalten mit irgendeinem Schnorchel, sondern Sie können richtig lange...
Sie können eine Stunde,
am Nordstrand, glaube ich,
20, 30 Meter unter Wasser durchs Riff schwimmen.
Ah, das machen Sie. Und das ist dann völlig, also dann die Wahrnehmung, man kann ja das Hören nicht abschalten, außer man macht jetzt irgendwie sich Ohrstöpsel rein, aber selbst da hört man was. Du hörst
nur noch das Blubbern.
Unter Wasser ist die Stimmt. ganzen Reize weg. Das ist ihr, sie tauchen im wahrsten Sinne des Wortes ab.
Ja, die optischen Reize sind da. Also wenn man im Roten Meer ist, kannst du 30 Meter weit gucken und weiter. Die sind da, es ist sehr bunt und sehr schön, aber die akustischen Reize sind weg.
Oh, das ist ein Segen, ja.
Ja.
Das ist
ja schon irgendwann mal zu Hause alles ausschaltet. Und du merkst, es fällt einem, also bei mir ist es jedenfalls so, aber andere Taucher geht's ähnlich. Dir fällt, in dem Moment fällt dir alles ab. Und wenn du wieder auftauchst, ich will nicht sagen, du bist ein anderer Mensch, aber du bist wie einmal durchgespült.
Sehr gut. Ja. Wie taucht Jochen Fasko ab?
Also ich habe auch einen Tauchschein.
Saft.
Ja, natürlich. Paddy-Tauchschein gemacht, aber ich war schon länger nicht mehr, weil Thüringen ist mir zu kalt, ich war schon länger nicht mehr tauchen.
Gibt's
aber ich habe ihn in den Roten Meer gemacht.
Die
braucht man nicht. Nee? Ich habe ihn auch im Roten Meer gemacht, in Saudi-Arabien übrigens. Und das ist für mich eine der schönsten Erlebnisse, wie man ja Leichtigkeit und fast Fliegen erleben kann, weil man natürlich durch diese Tarierung, also man hat diese Bleigewichte, liegt man waagerecht im Wasser, wenn man runtergeht auf 10, 15 Meter und man gibt einen kleinen Flossenschlag und fliegt quasi durch das Wasser. Das ist wie Fliegen. Es ist Schwerelosigkeit und ich habe das in einer so tollen Erinnerung, eine ganz, ganz tolle Sache. Ansonsten, bei mir ist es so, dass ich auch lese, aber übrigens fast nicht mehr. Ich habe jetzt gerade ein Buch aus, wo die DDR, wie die DDR mit Gefangenen umgegangen ist. Das ist gerade frisch bei der Landeszentrale Politische Bildung in Sachsen verlegt worden, am Lesen. Aber ich lese auch parallel. Gerade gestern mir runtergeladen als Hörbuch das neue Buch Till. Wie heißt er der? Das Buch mit der Humboldt Kehrmann.
Daniel Kehrmann.
Der hat gerade ein frisches Buch raus. Ich glaube gestern oder vorgestern mir jetzt runtergeladen als Hörbuch. Und das ist auch spannend und macht auch viel Spaß und Freude. Also ich mache das meistens auf Reisen, auf Dienstreisen oder auf Zugfahrten, dass ich einfach dann ein gutes Stück abschalten kann und ansonsten, auch wenn ich zu Hause bin oder mit Freunden, das ist richtig. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn man sich, und das ist auch beobachte ich an mir, wenn ich unterwegs bin oder in der Natur bin, habe ich auch ganz oft die Stöpsel im Ohr, höre einen Podcast oder habe mir sogar, das habe ich gestern gemacht, die Zeitung einfach umgewandelt in Sprache und habe die dann teilweise gehört, weil ich dachte mir, warum musst du jetzt hier sitzen, geh raus, die Sonne, es war Vormittag, meine Frau war im Sport und dachte mir, geh's mal 2 Stunden nochmal raus und dann habe ich einfach so 6, 7 große Artikel aus der Wochenzeitschrift.
Sich vorlesen lassen.
Also geht ja mittlerweile mit dem Handy problemlos.
Ah, verstehe. Naja, oder man schaut sich eine Rom-Com an. Eine Rom-Com ist eine romantische Komödie, wird so genannt. Und Rom-Com auch, der heißt auch der Titel, den wir jetzt hören, von Mine und Fettoni, die ihre Beziehungsprobleme mit einer Rom-Com lösen. Ciao. gesprochen mit Jochen Fasko von der Thüringer Landesmedienanstalt und Johannes Fischer, Chefredakteur der Thüringer Allgemein. Wir haben festgestellt, dass man entspannen kann, wenn man taucht. Richtiges Geräte tauchen, wenn man dann noch liest und taucht. Das wäre so wahrscheinlich die perfekte Entspannung für Jochen Fasko, dass er ein wasserdichtes Kindle oder so ein E-Paper oder was auch immer, ein Tablet, und dann unter Wasser lesen und sich was vorlesen. Das wäre die perfekte Entspannung. Abtauchen. Das machen die beiden, um sich zu entspannen. Und was machen die beiden, um sich zu inspirieren, auszutauschen, Grenzen zu überschreiten? Wir haben über die sozialen Blasen gesprochen, Herr Fischer, dass wir immer, auch die Journalisten, immer in sozialen Blasen uns befinden. Ein ganz normaler Vorgang. Was haben Sie für Rituale, um das zu durchbrechen, mal an Orte zu gehen, wo Leute anders sprechen, anderer sozialer Umgang, andere Meinung, ist ja manchmal ganz heilsam. Sie sagen, Sie reisen in Kriegsgebiete. Machen Sie das auch innerhalb von Deutschland, dass Sie sich mal dahin begeben, wo Sie sich eigentlich nicht so wohl fühlen, so vom sozialen Umfeld? Wo gehen Sie dahin oder wollen Sie das nicht verraten?
Doch. Mein Leben ist fast ein offenes Geheimnis. Also ich brauche gar nicht weit zu reisen. Ich kann auch hier in Erfurt schnell Orte finden, an denen sich Journalisten generell oder ich mich selbst nicht so oft aufhalte. Also es ist noch gar nicht so lange her, da bin ich mit der Straßenbahn in die Nordstadt gefahren und habe mich durch den Eckkneipen getummelt. Bewusst.
Die immer knapper werden. Ich
sind nicht fest, viele da, aber es war ganz lustig. Ich war zuerst in der einen, dann hat die zugemacht, dann ist der ganze Strom in der andere gegangen.
Aber sagen Sie ruhig mal welche, weil das ist ja interessant. Wenn wir jetzt nicht nur eine nennen, das ist jetzt keine Werbung, die wir nicht machen dürfen.
Nee, es ist Notche. Ah, okay. Da bin ich dann am Ende gelandet. Das war ein ganz lustiger Abend. Die hatten einen Tanzabend, das wusste ich alles nicht. Bin dann so dahin. Und da haben Leute sich teilweise richtig schön schick gemacht und haben, dann hatten sie irgendwie jemand, der so einen Plattenaufleger, der da ganz viel Rock'n'Roll gemacht hat. Und da war auch eine der Gäste hatte sich dann so richtig mit Petticoat und so in Schale. Und dann haben die da in diesem kleinen, das ist fast ein Imbiss, kann man, ist gar nicht besonders groß, also in der Theke und eine typische, ich sag mal, typische Eckkneipe. Da sitzen da die verschiedensten Typen. Der eine sitzt nur da und redet den ganzen Abend gar kein Wort und trinkt so und dann guckt und der nächste redet ganz viel und dann wieder in einer anderen Ecke wird getanzt wie verrückt.
Und hören da Sie dann zu oder was machen Sie dann? Oder versuchen Sie ins Gespräch zu kommen?
Ja, ich versuche dann schon ins Gespräch zu kommen. Es fällt natürlich auf, dass ich doch kein Stammgast bin. Das merken die Leute natürlich sofort. Aber das macht ja nichts.
Oh, also kommt das, dann auch oder der Spruch, der Dialekt ist der Wessi und so.
Das macht gar nicht. Es ist ein, die Leute fragen ganz einfach, kommst du her und so und du bist ja da schnell auf du und du. Und es ist einfach, ins Gespräch zu kommen. Für mich jedenfalls, das habe ich mir irgendwie erhalten können. Für mich war es ja als Jugendlicher auch einfach, mit jedem ins Gespräch zu kommen. Warum sollte heute das anders sein? Und das mache ich tatsächlich immer mal wieder gerne. Ich war jetzt im Urlaub, selbst im Urlaub ist es so, dass ich mir immer wieder einen Café gesucht habe, das jetzt nicht am Strand.
Dass man sich vorstellen kann, wo waren Sie im Urlaub?
Portugal am Atlantik. Und bin dann eben nicht immer in dieses schöne Strandcafé gegangen, sondern bin hinter den Bahnhof gelaufen. Da gibt es da so einen Platz, wo das kleinstädtische Leben, das war ein Vorort von Lissabon, so ein bisschen spielt. Und habe dort meine Studien sozusagen gemacht, mein Cappuccino getrunken, ein bisschen rumgeguckt. Oder, was ich jetzt vor 2 Jahren gemacht hatte, da bin ich nach Haiti bewusst in Urlaub gegangen, wo man ja eigentlich keinen Urlaub machen kann, weil es doch nur Blechhütten gibt und es wirklich nur ein Slum neben dem anderen ist.
Ist das so?
Ja, es ist so. Es ist wirklich das ärmste Land im Westen und das sieht man auch. Also sie haben eine einzige Kläranlage, die ist aber kaputt und die würde sowieso nur ein paar tausend Leute versorgen, hat aber sowieso keinen Sinn und wenn da ein richtiger Regenguss ist, dann steht das Wasser auf dem Markt so hoch und mit der Gülle und alles. Also es ist katastrophal, kann man sagen.
Also sie gehen dahin, wo es stinkt und wo es also
ja,
auch mal wehtut.
Also nicht nur, aber Sie haben ja danach gefragt, wie durchbreche ich meine Rituale und das ist natürlich eine Art, diese Rituale zu durchbrechen, einfach dahin zu gehen, wo man sonst normalerweise nicht ist.
Ist das kokett in Ihrem Lebenslauf oder was Sie schreiben auf Ihrer Seite, dass Sie schon als Gleisbauer, Fließbandarbeiter, Bauarbeiter, Pförtner, Gärtner, Bürokraft, Kartenabreißer, Autor von Kurzgeschichten, das glaube ich, also dass Sie das alles schon gemacht haben oder ist das eher so?
Eine gewisse Koketterie ist natürlich dabei, meinen Lebenslauf damit einzuspielen. Das stimmt auch natürlich
stimmt alles.
Ja, natürlich. Also mein Lebenslauf war nicht so linear. Schülerzeitung, Studium, Volontariat und dann ein paar Jahre als Redakteur und dann in die ersten Führungspositionen. Er war etwas eckiger und ja, nicht ganz so gerade.
Das klingt nach Aussteiger und das meine ich jetzt respektabel. Wanderjahre, Work and Travel klingt aber eher, wenn ich so sehe, was Sie gemacht haben, eher nach Aussteiger, sondern Sie hatten die Schnauze voll von allem, von der bösen Zivilisation und dem Leben und ich will mal ganz rausgehen. War das jetzt ein persönlicher Bruch oder ein arbeitstechnischer? Warum hat sich's rausgetrieben? Sind Sie geflüchtet oder?
Bestimmt ist das immer auch eine Form von Flucht, das denke ich schon, weil du lebst halt deine ersten 18, 19, 20 Jahre und du überlegst dir, wie soll das jetzt weiter, das ist dann so ein Punkt, wo du überlegst, wie soll das denn weitergehen, mir ist nichts eingefallen, wie das weitergehen soll, ich hatte überhaupt keine Lust zu studieren, ich hatte die Nase voll von Schule und ich wollte was sehen und erleben und deswegen
folgerichtig, also
bin ich damals auch noch viel getrennt, also ich habe dann gejobbt und bin dann immer wieder in den Süden getrennt und habe dann auch unter freiem Himmel geschlafen, mich irgendwie durchgeschlagen und das hat gut funktioniert. Also danach kam so eine Zeit, ich habe das wirklich jahrelang so gemacht, dann irgendwann kam bei mir der Punkt, wo ich mir sagte, okay, jetzt wird es mal Zeit irgendwie auch nochmal, ich hatte irgendwie so ein bisschen die Angst, dass ich will nicht sagen verdumme, aber irgendwie hat es mich dann wieder gepackt, mich auch intellektuell zu beschäftigen.
Dann kam der Lust auf Schule oder auf Lernen.
Genau.
Und dann haben Sie angefangen zu studieren.
Genau, dann habe ich das sehr intensiv betrieben. Genau. Und das dann auch wieder sehr intensiv. Also was ich mache, ist meistens immer sehr intensiv, egal was ich tue. Das habe ich dann genauso intensiv betrieben und bin dann erst in Journalismus reingekommen. Hatte dann viel mit Literatur zu tun. Ich habe Germanistik studiert und Politik. Und habe dann gemerkt, die besten Geschichten schreibt trotzdem noch das Leben. Und ich damals hatte ich gedacht, Mensch, du hast jetzt ein paar Jahre verloren, das denke ich heute nicht mehr. Ich würde jetzt nicht unbedingt meinen eigenen Kindern sagen, du musst brauchst so ein paar Jahre, aber das kann man auch nicht als Empfehlung aussprechen.
Dürfen Sie, können die ja gar nicht rebellieren. Also wenn das der Papa sagt, geh mal raus und steig mal aus und sagt, nee.
Die würden das Gegenteil machen.
Die würden dann spießig werden und sagen, ne? Was willst du mal werden, Spießer? Ach so, ne? Herr Fasko, wie schaffen Sie es? Sie sind ja auch in so einer Medienblase immer mit Medienexperten, mit Leuten, die auf dem neuesten Stand sind, technisch. Da ist es ja die Gefahr, dass man sich in einer inhaltlichen Blase, auch abgehoben vielleicht, und aber auch so in einer sozialen Blase befindet und tatsächlich nicht mehr da hingeht, wo es auch hart ist, wo es böse, wo es aggressiv ist oder wo es einfach anders ist. Haben Sie Rituale, mal rauszugehen, mal die eigene Blase zu durchstechen?
Ja, bei mir ist es übrigens ähnlich. Ich bin auch mal wochenlang durch Südfrankreich getrennt und habe auch versucht, einfach viel mit Menschen zu reden. Bei mir ist es ähnlich. Ich bin vielleicht nicht so ein Menschenfischer wie Sie, aber ich versuche durch Reisen unglaublich vieles aufzunehmen und provoziere auch gerne und diskutiere unglaublich gerne im Freundeskreis, aber auch mit anderen und bin auch jemand, der gerne auf Menschen zugeht. Ich habe jetzt gerade letzte Woche vorletzte Woche war ich mit meinem Sohn in Südchina und habe wirklich aufgesaugt Gespräche. Man muss auch Glück haben, dass Leute dann Englisch können. Gespräche mit ganz einfachen Leuten und es war so spannend und ist so toll. Und mir ist das, ich war auch schon in Russland, in Israel und so, und mir ist es dann immer so, dass ich, wenn ich diese Gespräche führe, bin so voll mit Geschichten, dass ich mir dann übrigens dann aufschreibe für mich, also für meine Familie und ein paar Freunde und merke, dass ich danach ein Stückchen befriedigt bin, also so ein ganz bisschen beneide auch einen Fischer um seinen Job, so ein ganz bisschen diesen Drang zu schreiben, finde ich was unglaublich Tolles und zu können das auch. Und bin ja nur Jurist und habe aber auch früher mal schon ein bisschen in dem Bereich gearbeitet, aber habe aber einen riesen Respekt vor der Pflicht, aus Gedanken Worte und Sätze und ganze Beiträge zu machen. Und für mich selbst ist es, wie gesagt, eine große Chance, mit Menschen, mit fremden Menschen zu reden und sich zu hinterfragen. Und nur um eine kleine Bemerkung zu machen, zum Beispiel in China, Anfang des Jahres war ich schon mal dort, habe ich erlebt, wie eine Diktatur durch die neuen Technologien, die neuen Medien, WeChat zum Beispiel, ein ganzes Volk, ein Milliardenvolk, domestiziert, hinterfragt, durchscheinend macht, am Schluss wahrscheinlich, ja nicht wahrscheinlich, manipuliert. Und das ist für mich auch wieder ein Gutstück an Kraft und an Ideen, um hier für Vielfalt zu sorgen, für freie Medien mit dran zu arbeiten, für die neuen Entwicklungen im Bereich Plattformen, dass man auch kleinere und lokale Sender zum Beispiel findet in den neuen Strukturen, die wir haben, dass aber auch Netflix und Co., die ja auch einfach eine neue Welt sind, sind, die viele gerade Jüngere nutzen, bestimmte Pflichten haben, bis hin zu Google, Facebook und so weiter, also Intermediäre. Also ich habe eine große Lust darauf, diese Gedanken, diese Erfahrungen auch umzusetzen in praktische Ideen und auch in Ratschläge, wenn die dann gehört werden wollen.
Und teilen und mitteilen, das machen Sie ja gern. Jeder, der Sie kennt, weiß das, dass Sie sich mitteilen, dass Sie teilen und dass Sie kommunizieren. Sie haben das Wort Freiheit angesprochen. Das ist ja ein ganz großes Wort und jeder versteht was anderes darunter. Ich würde jetzt zur Abschlussrunde schreiten, Herr Fischer, der große Freiheitsbegriff. Sag mal, ich bin frei von oder was ist für Sie Freiheit oder freiheitlich? Könnten Sie das für sich ganz persönlich zusammenfassen, was Freiheit bedeutet? Wenn man in China ist, gibt es einen anderen Freiheitsbegriff. Oder in Indien, wenn man nichts zu essen hat und keine Wohnung, dann ist am Menschenrechte ganz andere Bedeutung als hier in Deutschland oder in Europa. Was ist für Sie Freiheit?
Also für mich ist das der Wert schlechthin, der mich wirklich seit jeher treibt und der total schützenswert ist, was fast schon wieder ein Widerspruch ist. Denn wenn du was schützen und umzäunen musst, scheint es ja schon wieder unfrei zu werden.
Ja, das ist die Frage, was Freiheit ist.
Also Freiheit ist für mich ist eigentlich
die Einsicht in die Notwendigkeit. Es gibt ja also verschiedene Freiheitsdefinitionen. Die einen sagen, Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit, was zu schützen, Gewalt auszuüben, um was zu schützen. Oder ist Freiheit, dass alles egal ist und alles möglich ist? Was ist für Sie Freiheit?
Freiheit ist die Bedingung zu schaffen, dass Menschen frei denken, denken können in eine Richtung, in die sie wollen, dass sie ihr Leben gestalten können, wie sie es, wie es ihnen am liebsten, wie es ihnen passt und wie sie wollen, dass sie selber frei entscheiden können, welche Wege sie gehen, dass sie nicht schräg angeguckt werden, unter bestimmten sozialen Zwang oder sogar ökonomischen Zwang stehen, wenn sie bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen, die vielleicht nicht so konform sind. Alles das gehört für mich zur Freiheit, die natürlich dann immer dort endet, wo die Freiheit des anderen anfängt. Das ist ein
Das haben Sie jetzt so weggesprochen, aber es scheint mir doch wesentlich zu sein. Es gibt einen Freiheitsbegriff, wo denken Leute, ich kann alles sagen, ich kann alles machen, ich bin da frei, ist doch, das ist aber unfrei. Wenn es aber darum geht, die Umwelt zu zerstören, andere Menschen einzuschränken oder von ihrem Wert sie abzuwerten, dann könnte man sagen, ja, ich bin doch frei, alles zu tun. Aber ist das dann wirklich freiheitlich? Das ist so, scheint mir eine wichtige Diskussion zu sein.
Ja, ne? Freiheit lässt sich nicht ohne Respekt denken. Das eine gehört zu dem anderen. Respekt gegenüber anderen Menschen, Respekt gegenüber der Umwelt, Respekt, das ist das, was im Moment bei freiheitlich vielen freiheitlich denkenden Menschen möglicherweise fehlt, dass das nicht gepaart ist mit Respekt, dass sie sagen, ich kann doch sagen, was ich will, auch wenn ich dem anderen dann irgendwie damit verletze, ist mir doch egal. Das ist nicht die Form von Freiheit, die ich mir vorstelle, sondern Freiheit hat sehr, sehr viel damit zu tun, andere auch leben zu lassen. Das ist das, was ich meinte, dass sie die Bedingungen da sind, sein Leben zu gestalten, wie ich oder wie jemand anderes das möchte.
Herr Fasko, wie ist Ihr persönlicher Freiheitsbegriff?
Heute Morgen habe ich in der TA gelesen über Katalonien und dass dort die spanische Regierung, erstens die Regierung dort ein Stück jetzt zur Seite drängt, aber auch gleich kritisiert hat, dass die Presse und die Rundfunk in Katalonien ja so stark dieses Thema aufgreifen. Da habe ich mir gedacht, Wahnsinn. Rundfunkfreiheit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit sind für mich urfeste und wichtige Pfeiler einer Demokratie. Man muss das aushalten können, auch wenn plötzlich freie Medien andere Meinungen haben als man vielleicht selbst. Und wir, wenn Sie einen Jurist nach Freiheit fragen, dann erklärt er natürlich gerne, wir haben die Berufsfreiheit, wir haben das die Freiheit, aber eben in Grenzen mit dem Eigentum was zu machen. Aber für mich ist das Allerwichtigste, dass ich die freie Entfaltung der Persönlichkeit bei Artikel 2 habe, dass ich frei machen kann, wie ich denke, welche Berufe ich haben möchte, was ich sagen kann, was ich sagen will. Und das Ganze steht unter Artikel 1, Menschenwürde, Respekt ist gerade gesagt worden, die Würde des anderen ist zu beachten und ich glaube, insgesamt haben wir ein ganz tolles System und vor allem haben wir ein tolles System von freien Medien und das zu erhalten, das ist, glaube ich, unsere aller Aufgabe.
Die Informationsfreiheit heißt ja aber auch, dass ich frei wählen kann, was ich teile, was ich preisgebe, das heißt, Geheimnisse zu haben und Sachen für mich zu behalten. Ist das nicht auch ein großes freiheitliches Gut, was derzeit ausgehöhlt, was wir selbst aushöhlen. Das heißt, die Privatsphäre, Intimsphäre und Geheimnisse zu haben. Ist das nicht auch ein Riesenwert, der derzeit unterschätzt wird?
Großes abendfüllendes Thema, wobei ich mittlerweile der Meinung bin, wenn wir wie in Amerika zum Beispiel, wo die Menschen freiwillig verzichten auf ihre Privatsphäre, in Größenordnung, wo jeder mittlerweile, nicht jeder, aber sehr, sehr viele durchscheinend sind, bis dahin, dass man Politik quasi darauf bringt, genau dem zu sagen, was er hören will, damit man gewählt wird. Also wo Menschen auf Freiheit verzichten, muss man das wahrscheinlich auch von einem staatlichen Seite Seite aus ein gutes Stück akzeptieren. Aber davor muss sein, Medienbildung, das Wissen, was mit meinen Daten passiert. Ich muss ein Stück fit gemacht werden, zu wissen, wo ich Nein sage, wenn ich Nein will. Das geht übrigens in China nicht und das unterscheidet uns von Diktaturen. Also frei zu sein bedeutet erstmal diese Freiheit zu kennen und zu wissen, was man aufgibt, wenn man sie ein gutes Stück in den Schrank stellt oder ins Fenster hängt.
Damit sind wir eigentlich am Ende der Sendung. Nochmal, Herr Fischer, Ihnen das Schlusswort. Wir sind mit Ihrer Trutzburg, mit dem Asyl und der Oase eingestiegen. Und ein Geheimnis zu haben, was für sich zu behalten, könnte doch auch eine wichtige Oase, eine Trutzburg sein und sagen, nein, das habe ich nur für mich. Und ich habe selbst zu entscheiden, was mein Geheimnis ist und wie privat ich sein darf. Hohes Gut, oder?
Absolut. Also die Oase ist genau der Ort, wo Geheimnisse gehütet werden. Und das ist nichts Negatives, sondern das ist etwas Angenehmes, wenn Gruppen zusammen oder Paare zusammen sind und Geheimnisse hüten. Das ist jetzt per se nichts Negatives, sondern das sind auch Dinge, die vielleicht auch niemand sonst was angehen.
Das ist die Grundlage der Moderne und der Aufklärung, genau das zu haben. Mehrere Rollen spielen zu können man selbst zu sein und privat zu sein.
Ich muss noch fairerweise sagen, diesen schönen Begriff der Oase, den ich heute verwendet habe, den habe ich einen unserer Autoren geklaut. Also es ist jetzt nicht ursprünglich bei mir.
Sie haben sich inspirieren lassen.
Genau, so ist es.
Sie haben es geklaut. Also Sie haben es auch jetzt nochmal gesagt. Wer den Leitartikel der Thüringer Allgemein lesen will, der kann das tun. In der heutigen Ausgabe der Thüringer Allgemein, eine unabhängige Zeitung für Blick, Wirtschaft, Kultur und Sport. Und sein Chefredakteur war oder ist zu Gast im Studio, ebenfalls im Studio Jochen Fasko, Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt. Im Juni sind es 10 Jahre, dass Sie den Job machen.
Genau, das war jetzt im Juni 10 Jahre gewesen.
Sollen es 20 werden oder was? Wir sind
also Planung. Nächstes Jahr ist nochmal ein Wahlverfahren, lassen Sie sich überraschen.
Also ich muss ja gewählt werden, stimmt ja.
Das haben
auch andere zu entscheiden.
Also es gibt, glaube ich, 2 Länder in Deutschland, Sachsen-Anhalt und Hessen, da wird man auf Lebenszeit gewählt. Das muss nicht sein, wir haben eine 6-jährige Amtszeit.
Dann bin ich gespannt. Ich danke Ihnen beiden und hoffe, dass wir uns bald wieder hören und sehen. Danke, tschüss.
Vielen Dank.
Danke. Tschüss.